Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Neben mir sitzt heute tatsächlich mal wieder ganz in Person Björn Becher. Hallo Björn.
Ja, hallo Sebastian und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
Und wir kommen zu euch heute mit leichter Verspätung, aber bei dem Film, über den wir jetzt sprechen, ist eine leichte Verspätung immer noch rechtzeitig. Denn wir wollen über The New Mutants sprechen, der neue X-Men-Film. Ich glaube mittlerweile schon der 13. oder der 14. X-Men-Film. Also genau, über den wollen wir reden. Wir haben ihn nämlich auch erst gestern gesehen und deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen. Björn, vielleicht mal zum Anfang, wo muss man diesen Film denn eigentlich einordnen in all den gefühlt 300.000 X-Men-Filmen, die wir so haben?
Quasi eigentlich gar nirgends. Mhm. Das ist das Schöne. Also er ist zwar leicht mit Logan the Wolverine verbunden, auf den kurz Bezug genommen wird. Es gibt auch eine ganz kleine Szene. Ich glaube, kein großer Spoiler, die aus Logan stammt. Aber es ist ein komplett so ein bisschen eigenständiger Film. Es ist ein Film, der auch nicht so ganz richtig in dieses Universum reinpasst, der sich damit auch ein bisschen abhebt von dem kompletten Universum, aber damit eigentlich auch wieder ganz sinnbildlich für dieses X-Men-Universum ist, weil in dem ja sehr viel eigentlich nicht so richtig zusammengepasst hat oder auch verschieden war. Da kann man die drei Wolverine-Filme nennen, die tonal komplett unterschiedlich waren. Oder halt natürlich auch, wenn man den dritten X-Men der ersten Reihe dann vergleicht und wie es dann eigentlich mit dem Quasi-Reboot, das ganze Zeitkontinuum dann irgendwie aufgebrochen wurde. Die Reihe war schon immer ein bisschen konfus und damit ist so ein Film, der genau, da vielleicht auch ein bisschen konfus war.
So wie Deadpool im ersten Teil sagt, McAvoy oder Stewart, das ist alles viel zu verwirrend hier. Ja genau, du hast es schon gesagt, das ist ja so ein bisschen so ein alleinstehender Film, also theoretisch bräuchte man ja jetzt auch gar nicht groß Vorwissen irgendwie zu den vorherigen Filmen, weil wir hier ja auch eigentlich komplett neue Mutanten haben, ist ja der Titel des Films. genau, und ich lese sie mal ab, weil ich merke mir die alle nicht. Also wir haben Danny Moonstar, wir haben Ilyana Rasputin, wir haben Sam, wir haben Roberto und wir haben Rain. Und das sind die Superhelden später, also in den Comics heißt es dann Mirage, Magic, Cannonball, Sunspot und Wolfsbane. Und es dreht sich ja eigentlich alles um die junge Danielle Moonstar, eine Cheyenne-Indianerin, die nachdem angeblich ein Tornado ihr Reservat kaputt gemacht hat und zerstört hat, wacht sie plötzlich in einer Anstalt auf, die geführt wird von Dr. Reyes, die da offensichtlich irgendwie mehrere junge Mutanten versammelt hat und mit denen ja, Experimente durchführt, die machen auch einfach mal irgendwie so einen Sitzkreis und so ganz ist nicht so hundertprozentig schlüssig, was da so genau vor sich geht. Wir wissen nur irgendwann, dass sie auch nicht aus dieser Anstalt fliehen können, weil eine riesige, ja, The Dome-artige Kugel irgendwie über allem schwebt und ja, und dann geht es irgendwie wild los. Und wildlos ist bei dem Film ja ein gutes Stichwort. Björn, wir haben eben kurz schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Dieser Film hat ja eine recht bewegende Produktionsgeschichte.
Ja, definitiv. Also manch einer wird sich allein schon daran erinnern, dass der Film jetzt im September 2020 in die Kinos kommt und den ersten Trailer man schon 2017 im Kino sehen konnte. und das hat jetzt natürlich nicht nur mit Corona zu tun, da hat nur die letzte Verschiebung mit zu tun, sondern es gibt eine sehr, sehr bewegte Produktionsgeschichte, die noch weiter zurückgeht, die ursprünglich 2014 anfing. Da hat Josh Boone den Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter rausgebracht, der ein großer Erfolg war für Fox. Und Josh Boone war riesengroßer X-Men-Fan. Mhm. Dann hat er angefangen mit seinem Kumpel, der den Namen auf den klangvollen Namen Knate Lee hört. Das ist ein Künstlername. Das ist ein Jackass-Kameramann. Oh. Die sind Best Buddies gewesen. Und die haben angefangen, selbst einen Comic, einen X-Men-Comic zu zeichnen, rund um diese neuen Mutanten und eine Geschichte rund von zwei Bären, die auch in dem Film noch eine Rolle spielt. Mhm. Und haben das dann zu Fox gebracht und gesagt, hey, wir würden sowas gerne machen. Und Fox war erstmal begeistert, weil die gesagt haben, das wird ein günstiger X-Men-Film, der kostet nur einen Bruchteil von allen anderen. Das wird so ein bisschen wie der Pitch war Breakfast Club, den großen Klassiker von John Hughes, in den 80ern. Ein paar junge Mutanten quasi beim Nachsitzen oder halt hier eingesperrt zusammen, die irgendwie Abenteuer erleben. Und ja, Fox war sofort begeistert, hat gesagt, wir machen das. Und der Pitch war halt, wir bringen da auch noch Horror rein. Also ist Breakfast Club mit Horror. Und 2015 hat Josh Boone schon das erste Drehbuch dann abgeliefert. Und da sollen die Leute bei Fox die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das ist absolut nicht das, was wir bestellt haben. Der Humor soll ganz, ganz fürchterlich gewesen sein. Es hätte eine Person gegeben, die ganze Zeit irgendwie Penis-Graffitis an die Wand gemalt hätte, wo Fox gemeint hat, das passt nicht zu uns. Und das wäre alles sehr, sehr punkig gewesen. Also Josh Boone hat als Inspiration noch Zeit der Vergeltung aus den 80ern genannt, mit Helen Slater und Christian Slater, falls niemand kennt. Das fand Fox übel und die X-Men-Anknüpfung damals war noch, dass nicht Dr. Reyes diese Anstalt geleitet hat, sondern die Mutantin Storm und auch mit sehr, sehr rabiaten Foltermethoden, also deutlich als anders, als es jetzt im Film ist. Und die sie gemeint haben, da hat jeder den Eindruck, die X-Men foltern da kleine Kinder und das passt nicht so zu dem ganzen Universum, wo wir sie als Helden verkaufen wollen.
Nee, irgendwie auch nicht so wirklich.
Nee, da hat man gesagt, nee, das klappt nicht. Wir heuern andere Autoren rein, die das ein bisschen überarbeiten, die gerade dieses Teenager-Drama machen sollen. Und dann kam was rum, was ein absurder Kreislauf ist, was sehr lange wohl vor sich ging. Es kamen neue Autoren, die haben das Drehbuch überarbeitet, aber Josh Boone hatte vertraglich das Recht, vor dem Dreh das Drehbuch nochmal zu überarbeiten. Er hat dann das bekommen von neuen Autoren, hat quasi den Großteil von den Sachen, die die neu geschrieben haben, entweder wieder komplett rausgestrichen oder ersetzt mit eigenen Sachen. Das Drehbuch wieder zu Fox zurückgereicht. Die haben wieder neue Autoren angeheuert und es ging immer so weiter für rund anderthalb Jahre. Ging das hin und her, bis im Winter 2016 bei Fox die Entscheidung kam, das klappt alles nicht mit diesem 80er-Teenager-Ding, wir schmeißen das raus. Der Film sollte ursprünglich sogar in den 80ern spielen, um noch näher. Wir schmeißen das raus, wir machen mehr Horror. Wir machen das mehr wirklich zu so einem Horrorfilm und haben gedacht, okay, dann müssen wir wieder neue Autoren anheuern, die ein bisschen Horror-Background haben. Dann zum Beispiel zuerst die Conjuring-Autoren wohl angeheuert. Aber
das wäre dann wahrscheinlich zu viel Horror
gewesen. Ja, es begann dann wieder der gleiche Kreislauf, lustigerweise. Für neue Autoren kamen rein, haben mehr Horrorelemente reingeschrieben. Boone kam und hat gesagt, nee, das passt mir nicht, das streiche ich wieder raus. Oder dafür habe ich eine andere Idee und so weiter. Das ging dann auch noch mal über ein halbes Jahr wohl ein bisschen hin und her. Und 2017 gab es dann so eine Art Notmeeting direkt vor dem anvisierten Drehstart. Und es soll so ein runder Tisch gebildet worden sein mit Josh Boone und ganz vielen verschiedenen Autoren, die in der Zeit beteiligt waren. Unter anderem wurde dann auch noch kurzfristig Scott Frank reingeholt, weil der gerade Logan geschrieben hatte und man dann auf die Idee kam, den Film daran vielleicht anknüpfen zu können. Und dieses Meeting muss, es gibt natürlich nur jetzt Berichte aus zweiter Hand, die kommen von dem Entertainment-Magazin Vulture, die mit sehr vielen Leuten aus dem Umfeld gesprochen haben, da sehr heiß hergegangen sein. Die ganzen Autoren sollen immer wieder zu Josh Boone gesagt haben, das macht doch keinen Sinn, das funktioniert doch nicht, das klappt nicht. Und er hat dann gesagt, nein, 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 das ist super und das finde ich geil und das ist deswegen toll und hätte so wirklich super enthusiastisch darüber geredet und sei, ja, und hat sich die ganze Zeit verteidigt, bis irgendwann bei Fox die Leute kapituliert haben und gesagt haben, okay, die Dreharbeiten fangen jetzt an, leg los, das Ding ist günstig, mach. Aber mit halt dem Drehbuch, mit dem eigentlich keiner so richtig glücklich war. Dann haben sie den Film gedreht, das soll relativ reibungslos geklappt sein. Dann war der Film fertig. Wir sind ja immer noch im Jahr 2017. und dann ging es halt an die Filmdreharbeiten und fertig, dann ging es in die Postproduktion und da hätte bei Fox die Leute wieder die Hände über den Kopf geschlagen. Und angeblich sei es da sogar, hat es da von Fox einen Vorschlag gegeben, lasst uns den Film komplett in die Tonne schmeißen und einfach wie nochmal komplett von vorne anfangen. Der war so günstig, selbst wenn wir jetzt das Gleiche nochmal ausgeben fürs Budget, können wir immer noch einen Gewinn damit machen. Aber dann fing es halt an, hin und her zu gehen, da auch, das ist natürlich keine Diskussion, die über Nacht fällt. Und dann kam, was sehr viele Leute bestimmt wissen, ja die Übernahme von Disney, von Fox und Spielen. Dann war irgendwann bei Fox alle so, ach, wir gehen mal zwei Schritte zurück, da kommen bald neue Bosse rein, wir entscheiden gar nichts mehr. Wir lassen den einfach mal da liegen, den Film. Und Josh Boone hat, das hat er mittlerweile auch zugegeben, hätte in der Zeit gerne noch ein paar kleine Nachdrehs gemacht. Die sind bei einer Filmproduktion dieser Größe, es wird immer, Nachdrehs hat immer so ein negatives Wort, aber die sind ganz, ganz üblich, dass man ein paar Sachen einfach im Schnitt feststellt, da könnte man die Szene noch ein bisschen anders machen oder da hilft vielleicht noch mal ein Moment zum Verständnis. Also hätte er gerne gemacht, aber bei Fox wollte keiner entscheiden mehr irgendwas und keiner Geld freigeben für irgendwas. Also hat man gewartet. Aber so eine Übernahme klappt die auch nicht über Nacht. Die hat sich ein bisschen hingezogen, bis Disney an Bord kam. Und als Disney an Bord kam, war das Problem, die Darsteller sind alle, die ja Teenager spielen, ein bisschen alt geworden. Ja. Mit denen könnte man glaubhaft jetzt keine Szenen mehr nachdrehen. Und Disney hatte auch kein Interesse dran, jetzt irgendeinen Horrorfilm neu zu drehen. Also haben sie gesagt, ja, dann hauen wir den jetzt einfach raus, wie er ist. Und dann kam es halt nochmal kleine Verzögerungen. Dann kam halt nochmal Corona. Und so ist jetzt der Film so rausgekommen, wie eigentlich keiner mit ihm glücklich war. Und dafür ist er meiner Meinung nach überraschend gut. Also nicht nur dafür, sondern sogar überraschend gelungen in Teilen, finde ich. Bin mal gespannt, wie du das siehst.
Ich finde es sehr interessant, dass Josh Boone quasi einen großartigen Film quasi, also auch so einen finanziellen Erfolg wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter, raushaut. Und dann letztendlich so eine Narrenfreiheit bekommt und irgendwie ja, wie du es ja jetzt gerade erzählt hast, sich gefühlt gegen alles stemmt, weil er da irgendwie so seine eigene Vision durchsetzen will. Und das finde ich ist immer so, gerade bei diesen Comic-Sachen und wenn halt irgendwie so ein Universum aufgebaut werden soll, finde ich das immer ein bisschen schwierig so, weil ich finde dann, da mag ich dann halt so, was so ein Kevin Feige gemacht hat, ne? So ganz klar, Marvel, okay, es steht jetzt unter meiner Kontrolle und wir machen Filme hier und da und wir probieren auch mal was aus, wie mit Guardians of the Galaxy oder Captain Marvel und gehen mal so ein bisschen in andere Richtung. Aber letztendlich passt halt alles irgendwie zusammen und ist so, fühlt sich an wie aus einem Guss, während die X-Men, das ist ja wirklich die ersten 3 Filme, dann hast du diese neuen 3 Filme mit McAvoy und Fassbender, dann hast du diese Wolverine-Filme, Deadpool und was weiß ich nicht alles. Und und jetzt haben wir halt New Mutants.
Aber wenn ich da kurz einhaken kann, bevor wir dann wirklich noch intensiver über den Film sprechen, weil die Hintergrundgeschichte ist ja auch so spannend. Bei Fox kam man ja sogar auf die Idee, das mal so ähnlich zu machen wie Marvel. Mhm. Und die haben Simon Kinberg eingesetzt, um das zu machen. Bloß das Problem ist, Kevin Feige hat den Vorteil, der ist Produzent. Der ist Produzent komplett, widmet seine ganze Zeit dieser Rolle. Simon Kinberg ist eigentlich Drehbuchautor und kam dann irgendwann noch auf die Idee, auch ein bisschen aus der Not geboren, ich muss jetzt auch noch Regisseur machen und hat Dark Phoenix inszeniert. Und Simon Kinberg war eigentlich auch der Oberaufseher aus New Mutants, aber genau in der Zeit, wo es dann da hoch hergeht, wo also die Kacke so wirklich am Dampfen war, hat der plötzlich mit diesem, wir wissen das, in einem Desaster geendeten New Mutants zu kämpfen, hat einfach keine Zeit gehabt, diese ganzen Meetings teilzunehmen, was da natürlich das Problem ist, wenn der Oberaufseher, der eigentliche, plötzlich nicht mehr da ist. Also deswegen, sie hatten die Idee bloß, an der Umsetzung hat es ein bisschen gescheitert und per se ist ja jetzt New Mutants gar nicht so stark integriert, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das war sogar die Idee, auch der Plan von Boone, da eine komplett eigene Trilogie damit zu machen, das sollte eigentlich der erste Teil einer Trilogie werden, die auch schon so ein bisschen für sich steht, das wäre mit dem Setting in den 80ern wahrscheinlich noch deutlicher gewesen. Jetzt ist es ja trotzdem ja ein Film, der nicht wirklich mit X-Men, also der Name X-Men fällt halt einfach mal, es wird deutlich, da draußen gibt es diese Welt der X-Men, es gibt eine kurze Logan-Verbindung, habe ich gesagt, aber per se funktioniert der Film ja wirklich gut für neue Zuschauer, gerade dadurch, dass man am Anfang mit dieser jungen Danny diese ganze Welt erst kennenlernt, also sie ist eine Identifikationsfigur, mit ihr kommt man in diese Klinik rein und fängt einfach an, sich diese ganzen Fragen zu stellen, selbst wenn man noch nie was von X-Men gehört hat, kommt man da dann auch
das
mit.
Fand ich auch tatsächlich ziemlich gut so, dass es wirklich sowas ist, wo du sagen kannst, okay, du hast, aus welchen Gründen auch immer, man noch nie was von den X-Men gehört hat, du kannst in diesen Film gehen und ihn angucken. Klar, es gibt immer so ein paar Verweise so auf eine andere Schule und da quasi der Vorgesetzte von Dr. Reyes wird ja immer so ein bisschen angeteasert, so wo man denkt, oh, meint sie damit Professor X und so. Wir reden aber später, vielleicht machen wir noch einen kleinen Spoiler-Teil ganz am Ende, wo wir dann auch so über ein paar Einzelheiten noch sprechen. Aber jetzt reden wir mal über The New Mutants, weil jetzt haben wir lange erzählt, was alles eigentlich zum Anfang schiefgelaufen ist. Und da ist ja natürlich die große Frage, wenn so viel vorher schief geht, wie unbeeinflusst kann man noch in so einen Film reingehen? Und wie gefällt er einem dann? Und Björn, ich habe bei dir schon rausgehört, du fandst ihn ganz gut.
Oder? Ganz ordentlich. Also da, ja, es funktioniert vieles nicht, aber es sind Elemente, die klappen gut. Ich sehe halt die Idee und da sieht man auch ein bisschen das Schicksal in dieser Verräter-Background von George Boone. Ich finde, diese ganze Teenager-Geschichte, die ist ein bisschen blatter und mit dem Holzhammer stärker erzählt als jetzt bei das Schicksal. Aber die überzeugt, auch dank der wirklich guten, des guten Casts, also alle fünf jungen Darstellerinnen und Darsteller sind wirklich toll, vor allem die drei jungen Frauen, die ein bisschen stärker im Mittelpunkt stehen. Diese ganze Horrorschiene, die halt noch dazu gepasst hat, oder zupassen sollte irgendwie, die hat bei mir wenig Begeisterung ausgelöst. Mhm. Also ich fand keinen der Gruselmomente irgendwie besonders gelungen. Das sind wirklich sehr so 0815 Momente mit der knarzenden Tür, der Hand, die sich plötzlich von hinten drauflegt, und die werden irgendwie kaum vorbereitet und zahlen sich dann nicht aus. Also ich bin per se eigentlich eine sehr, sehr schreckhafte Person und habe es schwierig, Horrorfilme im Kino zu schauen. Es gab keinen einzigen Moment, wo ich jetzt irgendwie gedacht hätte, oh, da wird's jetzt gruselig oder da würde ich mir gerne die Augen zuhalten oder irgendwas, was es in diese Richtung alles gibt. Also das war halt null in diesem Film. Ja.
Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ich finde, man merkt diesem Film sein unglaubliches Potenzial an. Und gerade was du jetzt angesprochen hast, so diese Horrorelemente, also ich war ja erstaunt, in welch düstere Richtungen, gerade auch in den Charaktergeschichten, dieser Film teilweise geht. Also wir haben ja diese Iljana Rasputin, gespielt von Anya Taylor-Joy, die, wo ja wirklich zum Vorschein kommt, okay, die wurde als kleines Kind irgendwo gefangen gehalten, wo mehrere Männer sie offensichtlich auch missbraucht haben. Das Gleiche auch mit Maisie Williams, Rain, die von irgendeinem Pfarrer ziemlich misshandelt wurde und als Hexe auch gebrandmarkt wurde und solche Sachen. Also da geht der Film in sehr, sehr düstere Richtung, wo ich wirklich teilweise da saß und dachte so, wow, okay, gucke ich gerade noch so einen Comicfilm irgendwie? Und gleichzeitig fand ich es dann aber wirklich schade, dass sie diese Horrorelemente nicht ausgenutzt haben. Weil so dieses ganze Setting, so diese heruntergekommene alte Anstalt, bietet sich ja förmlich dafür an. Aber da hat man irgendwie gemerkt, so, dass so ein Josh Boone nicht so das richtige Händchen für Timing hat, auch nicht so das Auge für gute Horrorelemente. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dadurch, dass der Film baut es ja auch auf, dass alle Beteiligten plötzlich irgendwie mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert werden und keiner, auch wir Zuschauer, wissen nicht so wirklich warum, also später offenbart sich das natürlich, woran es denn liegt. So, diese Idee fand ich super stark, also hat mich auch sehr fasziniert aber so die einzelnen Sachen haben dann nicht so zusammengepasst, dass halt wirklich so diese unheimliche Stimmung herrschte, eben weil dann immer noch dieser Breakfast Club Aspekt irgendwie dazu gekommen ist und dann tanzen die da halt fröhlich durch die Gegend, dann haben sie irgendwie ihren Dachboden, auf dem sie sich dann verstecken und irgendwie halt sie an so einem Lügendetektor anschließen und irgendwie, ja, okay, und na, mit wie vielen Mädchen hast du denn schon geschlafen und dann so ein bisschen so halt wirklich diesen Teenie-Charakter rausholen. Aber auch das fand ich, war ein bisschen zu platt.
Ja, wobei, also ich würde sagen, das kann ja funktionieren, diese Sachen zu kombinieren. Also wir haben zum Beispiel S, den ersten Teil jetzt, Neuverfilmung, hat man das ja gesehen, dass gerade diese Teenie-Coming-of-Age-Geschichte, klar, die Figuren sind da nochmal ein bisschen jünger, aber trotzdem und mit Horror sehr gut einhergehen kann. Mhm. Und ich glaube auch gar nicht, dass es so, dass diese Teenie-Unterbrechung so daran schuld waren, sondern mehr das, was du davor gesagt hast, da stimme ich absolut zu, dass halt Josh Boone viel zu wenig aus diesem Setting und diesen Ideen rausholt. Also, dass das Ganze halt in der verlassenen Anstalt spielt, die per se ja schon spooky noch was ist. Und man fragt sich ja wirklich die ganze Zeit, was ist das da überhaupt? Was war das auch mal vorher für ein politisch unkorrekte Begriff Irrenhaus. Was war da los? Und das, wenn du da irgendwelche dunklen, verlassenen Gänge hast, und das ist ja auch ein Riesenanwesen, in dem sich nur 6 Menschen aufhalten, das bedeutet, du bist eigentlich die meiste Zeit hier irgendwo auch alleine dann unterwegs. Und das ist ja per se eigentlich schon furchteinflößend, wenn du durch so einen spooky, dunklen Flur irgendwo langläufst. Gibt es viel zu wenig. Oder halt auch du hast gesagt, diese Hintergrundgeschichten mit diesen ganzen Figuren, die sind sowas von tragisch, da wird so viel angedeutet. Wenn man da, man könnte über jede Figur, glaube ich, 10 Minuten über ihre Hintergrundgeschichte reden, dass jeder, der uns da draußen zuhört, denken würde, oh wow, das ist ja eine super komplexe Hintergrundgeschichte, das ist ja voll interessant. Aber in einem Film ist davon halt dann so ganz leicht an der Oberfläche geschabt. Genau, ja. Und deswegen ist es aber auch so, dass ich halt glaube, da wäre halt noch mehr drin gewesen. Und am Ende des Films, ohne der Spoiler-Diskussion vorweggreifen zu wollen, hatte ich eigentlich Bock, ja, jetzt will ich mehr von denen sehen, jetzt will ich mehr über die erfahren. Ich will jetzt die anderen zwei Teile eigentlich sehen, weil da die könnten richtig interessant werden, wenn man dann mal so ein bisschen losgelassen da jetzt was macht. Also da ist drin, das wurde, glaube ich, bewusst ein bisschen runtergefahren. A, aus den Gründen, dass man vielleicht doch nicht zu düster werden wollte, aber auch, um sich natürlich einfach Sachen für später aufzuheben. Ja. Und das Potenzial, zum Beispiel, du hast es ja schon erwähnt hier, Iliana Rasputin, ihre Hintergrundgeschichte mit den Männern, die sie da missbrauchen, da tritt auch eine Erscheinung auf, so eine Mischung wirklich aus russischem Mafiosi, wie man sich aus David Cronenbergs Eastern Promise so kennt, mit Anzug und Dings, aber dann so eine riesen Monsterfratze und dann auch noch vertont im Original hier von Marilyn Manson, wo du halt wirklich denkst, ja, das ist eigentlich eine saucoole Figur, aber null Schock.
Habe ich ja auch gedacht. Also diese, vor allen Dingen, weil diese Monster ja auch so eine eklige, nichtssagende Smiley-Maske irgendwie aufhaben. Und das ist echt so ein bisschen schade. Und wie du schon sagtest, also ich hätte tatsächlich auch Bock, jetzt so nach diesem Film zu sagen, okay, die Charaktere sind wirklich super. Und ich meine, ich hatte mich auch im Vorfeld, für Filmstarts hatten wir da vor Jahren schon mal Videos zu gemacht, so, oh, wer sind denn diese ganzen Charaktere? Und die haben ja wirklich, jeder Einzelne hat super spannende Hintergrundgeschichten, aber wie du schon sagtest, sie kommen nicht richtig zum Vorschein. Und damit will ich jetzt mal so ein bisschen so auf die Schauspieler eingehen, weil es ist ja quasi so ein Kammerspiel. Wir haben ja wirklich nur diese 5 Leute irgendwie, die wir eigentlich permanent vor der Kamera haben.
6 mit der Ärztin.
Ja, stimmt, genau. Wir haben ja, ich will, vielleicht gehen wir die einfach mal so ein bisschen durch, weil ich muss sagen, wir haben ja Blue Hunt, die Darstellerin, die Danny Moonstar spielt, glaube ich, so eine ihrer ersten größeren Rollen. Also ich habe mal geguckt,
sie hat ihre allererste Kinorolle.
Genau, sie hat so ein bisschen im TV Serie gemacht und
so. Originals kennen Sie vielleicht einige da draußen, ja.
Und bei ihr ist so das Einzige, wo ich sah, sie fand ich nicht so stark wie die anderen. Ich finde, man hat ihr schon so ein bisschen angemerkt, dass sie von all den Leuten, die da irgendwie mit drin sind, so die ist, die vielleicht noch nicht so die stärkste Ausstrahlungskraft hatte. Weil gerade so am Anfang, so später im Film, finde ich, findet sie sich da so ein bisschen besser, auch in so gerade diese emotionalen Szenen rein. Aber gerade zum Anfang wirkte sie mir ein bisschen zu hölzern, zu steif noch irgendwie für diese emotionale Reise, die sie da eigentlich durchläuft.
Da bin ich anderer Meinung, weil mir hat sie besonders gut gefallen und die Frage ist, wie weit das beabsichtigt ist, weil sie ist ja wirklich, und deswegen ist sie eigentlich sogar die wichtigste Figur, weil sie halt wirklich die Identifikationsfigur für den Zuschauer ist und ja, die Reise so gestaltet ist, dass man quasi immer auf ihrem Stand ist. Sie weiß nicht, was ihre Superkräfte sind. Sie weiß auch nicht, was die Superkräfte aller anderen sind. Deswegen, glaube ich, würden wir uns das alles auch für den Spoiler-Teil aufheben, genau, weil es wirklich auch interessant ist, wenn man jetzt nicht der Comic-Kenner ist und es sowieso weiß, herauszufinden, was die überhaupt alle für Kräfte haben. Sie weiß nicht, was für eine Einrichtung das ist, wie die Regeln dort sind. Und das lernt man alles erst mit ihr kennen. Deswegen ist so diese Unsicherheit und dieses, was du als hölzern beschreibst, ich würde es jetzt als steif nennen, ist ein bisschen angelegt in der Figur. Okay. Und ich finde, sie macht die Transformation lange Zeit sehr gut. Also sie hat auch meiner Meinung nach die beste Szene des Films. Es gibt so einen Moment der ersten Liebe, den sie gemeinsam mit Maisie Williams hat, die sich halt sehr schnell näher kommen, der wirklich richtig schön erzählt ist, weil es einfach eine Szene ist, die hätte ruckzuck super kitschig werden können, gerade mit einem, also keinem richtigen Sternenhimmel, aber es ist was Ähnliches.
Aber an der Szene, das fand ich auch schön, und da finde ich, hat man gemerkt, so, das ist der Bereich, aus dem Josh Boone eigentlich kommt.
Ja, ne? Genau.
Schicksal ist ein mieser Verräter, ist ja genau das.
Das sind wirklich starke Szenen, und das ist mit einer von das gesamten X-Men-Franchise im schönsten Szenen da. Mhm. Weil die ja wirklich, die hätte ruckzuck sehr kitschig, schmalzig oder natürlich auch voyeuristisch ausfallen könnten und die ist wirklich
sehr schön. Ja, und ganz ehrlich gesagt auch sehr gewollt, ne? Weil ja. Ich meine, wir sind ja jetzt auch in einer Zeit, wo man natürlich viel immer auch darauf bedacht ist, jetzt diverser zu sein in den Charakterdarstellungen und oftmals habe ich immer so das Gefühl, okay, gut, wir brauchen jetzt irgendwie einen homosexuellen Charakter, einfach nur, damit wir sagen, die Diversitätskelle hochhalten können und sagen, ja, wir haben Häkchen abgehakt. So. Und in dem Film finde ich das, wie du auch schon sagst, finde ich es wunderschön eigentlich, wie sie das machen. Gerade auch, wie die beiden Mädchen sich quasi kennenlernen. Also da muss ich auch sagen, ich fand Maisie Williams wirklich sehr, sehr gut in dieser Rolle. Weil ich kannte sie halt bisher nur als Arya Stark aus Game of Thrones und sie hier jetzt mal zu sehen, so auch so wirklich, so sie spielt das auch so unglaublich zerbrechlich, so also weil sie auch so durch ihre eigene Geschichte ja so super ängstlich eigentlich ist und wenn sie quasi auf Danny dann trifft und wie die beiden sich quasi so begegnen, wie sie sich quasi auch gegenseitig so helfen, fand ich auch, bin ich vollkommen bei dir, ich wirklich sehr, sehr toll.
Sind wir jetzt bei quasi fließender Übergang zur zweiten Darstellerin, genau. Maisie Williams, die wirklich richtig, richtig gut ist in dem Film. Also das ist auch so ein bisschen für mich das Endgültige, also ich habe es schon vorher vermutet, ich habe sie noch in ein paar weiteren Rollen gesehen, dass sie von den ganzen Game of Thrones ganz jung Schauspielerinnen und Schauspielern diejenige ist, die größte Karriere bevorsteht. Und nach diesem Film bin ich erst recht überzeugt. Also wie sie dieses wirklich denkt, wenn die zu hart angepackt wird, dann splittert die wie Glas oder so. Ist wunderbar, aber auch dieses gleichzeitig strahlt diese Figur so ein unglaublich neugieriges Wesen aus. Die will halt alles wissen. Ja. Die interessiert sich sofort für den Neuankömmling. Wirklich toll und auch ein Tipp für alle da draußen, die Originalfassung schauen mit sehr ungewohntem schottischen Akzent. Stimmt, allgemein spielen Akzente in diesem Film eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also fast jede Figur hat einen sehr eigenen Akzent, der eigentlich absolut nicht der eigene Akzent des Schauspielers ist, sondern die sie wirklich nur für die Rolle sich drauf geschafft haben, was auch oft in die Hose gehen kann und sehr unfreiwillig komisch wirken kann. Wirkte jetzt auf mich nicht so. Ich weiß nicht, wie es für einen echten Schotten oder einen Südstaatler ist, wenn man dann gleich noch auf eine andere Figur zu sprechen kommen. Aber als Deutscher wirkte das alles sehr organisch und passend.
Wenn wir jetzt bei Akzenten sind, dann machen wir einfach weiter mit der nächsten Dame in diesem Film, und zwar Anya Taylor-Joy, die Iljana Rasputin spielt. Sie fand ich super, ihren russischen Akzent fand ich furchtbar. Also ouch. Also ich weiß nicht, wie sie das im deutschen Original, in der deutschen Synchrofassung dann lösen. Wir haben den Film halt gestern im Original geschaut. Fand ich schon manchmal sehr anstrengend, so wie sie gesprochen hat. Also das wirkte sehr angestrengt manchmal. Grundsätzlich fand ich sie aber toll, weil sie ist ja so ein bisschen so die Bad Bitch so in diesem ganzen Laden, so die mit ihren zerrissenen Jeans und ganz cool und irgendwie will sich auch von niemandem irgendwie was gefallen lassen, rennt dann trotzdem irgendwie auch so im Kontrastprogramm dazu halt mit so einer kleinen Drachenhandpuppe durch die Gegend, mit der sie sich dann immer irgendwie unterhält, was auch sehr merkwürdig manchmal wirkt, aber bei ihr fand ich es toll, wie sie so auf der einen Seite so dieses eiskalte Wesen irgendwie spielt und dann aber auch immer wieder so, wenn dann halt wirklich so ihre Vergangenheit auch zu ihr durchdringt, wie sie dann wirklich auch so ganz klein mit Hut wird und wirklich auch irgendwie daran zerbricht.
Ja, da ist halt bei der Figur ist natürlich dieser harte äußere Kern und diese Punk-Attitüde, wo vielleicht auch noch diese frühere Idee noch am stärksten drin ist, die ist natürlich ein Schutzwall hauptsächlich. Das wird relativ schnell klar. Und dass Anya Taylor-Joy eine herausragende Schauspielerin ist, ich glaube, das hat sich jetzt in der Vergangenheit genug rumgesprochen. Die ist momentan, glaube ich, wenn es in Hollywood um junge Schauspielerinnen geht, auf den ganz vorderen Plätzen zu nennen. Genau. Und da werden noch sehr viele große Auftritte und Rollen folgen. Hat es hier, jetzt sage ich mal auch, lange Zeit durchaus ein bisschen leichteres Spiel, weil ihre Figur so angelegt ist, dass die einfach natürlich diese extrovertierten und diese auffallenden Auftritte einfach hat, weil die Figur am Anfang halt sehr, sehr laut ist und sehr große Momente bekommt. Und das macht es natürlich dann nochmal für einen Schauspieler oder Schauspielerin einfacher zu glänzen. Aber genau, was es halt so gut macht, ist das, was du schon angedeutet hast, was dann halt im zweiten Teil kommt, wenn dann halt noch stärker wirklich ihre verletzliche Seite zum Vorschein kommt.
Und für alle da draußen, wir haben es jetzt noch gar nicht erwähnt, Anya Taylor-Joy angefangen, glaube ich, mit The Witch. Das war so ihre erste große, ihr großer Durchbruch, dieser sehr düstere, dunkle Horrorfilm. Also, obwohl es ja eigentlich kein Horror ist, mehr so ein, so ein Horror-Thriller eigentlich. Dann jetzt zuletzt bei Glass und bei Split.
Ja, und Emma vor allem.
Und
noch,
jetzt zuletzt dann ganz aktuell irgendwie Emma. Tolle Schauspielerin und ich finde es auch interessant, wie sie halt auch sehr unterschiedliche Rollen halt einfach wieder hat, immer wieder. Und diese Rolle ist auch sehr, sehr interessant. Kommen wir mal jetzt, wir haben noch eine Frau, Dr. Reyes. Alice Braga, die man vielleicht aus I Am Legend, City of God oder Predators kennt, als Dr. Reyes. Fand ich auch, fand ich sehr interessant, wie sie die so gespielt hat. So, weil sie ja quasi so die, wie so eine Art mütterliche Bezugsperson ist. Gleichzeitig gehorcht sie aber auch noch irgendwem, der über ihr steht. Dann habe ich mich auch den ganzen Film über immer gefragt, okay, warum lässt man so eine sehr zierliche Persönlichkeit, so allein mit diesen unbändigen Mutanten, so hat sie überhaupt Fähigkeiten? Das fand ich sehr, sehr cool, dass dieser Film so sehr lange irgendwie damit spielt. So, wer ist diese Frau? Wer sind auch ihre Vorgesetzten? Und das finde ich, spielt sie auch sehr, sehr gut. So dieses, sie ist so sehr undurchsichtig. Gleichzeitig versucht sie aber auch immer sehr nett zu sein. Und also ganz kann man ihr nicht trauen. Und das finde ich, hat sie unglaublich toll gespielt.
Ja, also da ist genau, also der komplette Cast ist stark und es ist definitiv so und das macht sie gut, dass man da unsicher ist. Sie ist halt einfach, eigentlich ist ja die prädestinierte Bösewichtrolle, aber sie ist es halt nicht so richtig und man weiß ja auch lange Zeit nicht unbedingt, wie sehr sie wirklich vielleicht auch einfach Gefühle für diese Kinder hat und sei es nur Verantwortung und was ist sie wirklich bereit zu tun und vielleicht hilft sie ihnen auch und so und das wollen wir jetzt in dem Teil auch noch nicht sagen, welche Richtung das Pendel ausschlägt dann, aber das ist einfach ein schönes Gefühl der Ungewissheit und da hilft es, dass Alice Braga da ganz gut einfach drauf gecastet ist, weil sie halt einfach diese beiden Seiten glaubhaft verkörpern kann.
Ja. Finde ich auch. So, kommen wir noch zu den beiden Männern in diesem Film. Ich habe die ganze Zeit im Kino gesessen und mir gedacht, ach, du kennst ihn. Und ich hasse das, wenn ich einen Schauspieler in einem Film habe, wo es mir auf der Zunge liegt, wer das denn ist. Und die Rede ist natürlich von Sam-Darsteller Charlie Heaton. Und natürlich ist er Jonathan aus Stranger Things. Aber ich habe irgendwie so gefühlt 15 Minuten gebraucht, bis es irgendwie so, stimmt, ja, okay, das ist er. Also Jonathan aus Stranger Things versucht sich hier mit einem Südstaaten-Akzent. Ich muss ja allgemein sagen, dieser Film stellt ja schon so ein bisschen mehr die weiblichen Charaktere in den Vordergrund. Aber vergiss trotzdem nicht diese beiden Männer, die quasi noch irgendwie da so mit drin sind. Und Charlie Heaton fand ich aber tatsächlich von beiden männlichen Darstellern noch, fand ich ihn ein Stück besser. So, ich fand seine Hintergrundstory und auch gerade, wie er das gespielt hat, fand ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, das ist dann natürlich immer so ein fließender Übergang zwischen, was ist jetzt die Ursache, Schauspielerleistung, Drehbuch, Zusammenwirken davon und von allen Inszenierungen. Es ist natürlich, er hat halt wirklich auch den größeren Moment. Es gibt da so eine Szene, wenn er in so einen Minenschacht hinabsteigt und da seine Hintergrundgeschichte halt ein bisschen weiter ausgeführt wird, die natürlich halt einfach eine größere Länge hat als der kurze Moment, in dem die Hintergrundgeschichte von Roberto uns vermittelt wird. Per se ist die Figur ist halt, das ist, und ich glaube, es war beiden Männerfiguren auch bewusst so angelegt, dass das halt wirklich Sachen sind, wo man dann in den Sequels noch hätte tiefer eintauchen wollen und können. Weil er macht halt auch schon in den wenigen Momenten eine Wandlung durch. Er ist halt so dieser wirkliche Südstaaten-White-Trash. Typ auf den ersten Blick auch, so mit auch so Trucker-Holzfällerhemd und dieser Kappe tief ins Gesicht gezogen und auch so, ich besitze nur ein Paar Kleidung und das habe ich mein ganzes Leben an, bis es zerfällt und dann kaufe ich mir das gleiche Hemd und die gleiche Jeans und die gleiche Mütze wieder und ziehe sie wieder an, so in die Richtung Attitüde. Aber halt, der öffnet sich dann ja auch und wirklich so nicht nur auch für die Welt und er ist auch gerade, das ist ein schöner Kontrast am Anfang zu diesem White Trash Südstaaten auftreten, ist der extrem schüchtern. Also das merkt man halt, der bekommt ja am Anfang auch gerade vor den Frauen fällt es ihm deutlich schwerer zu reden. Und das sind aber alles so Sachen, die nur so leicht angedeutet werden, weil der Film ist ja auch per se, obwohl er jetzt diese vielen Figuren hat, super kurz. Also der geht gute 90 Minuten. Das ist also wirklich, ja, für eine Comic-Adaption ist das ja eigentlich, ist ja fast schon ein Kurzfilm für eine Comic-Adaption.
Wenn ich überlege, dass Wonder Woman 2 jetzt irgendwie mit über zweieinhalb Stunden irgendwie auf uns wartet, das ist so 90 Minuten, ist immer ganz angenehm. Ja.
Und da ist es ähnlich halt auch bei Henry Zaga, dass der halt auch mehr im ersten Film über seine Erscheinung kommt. Er ist halt wirklich so dieser Bo, der wird halt auch gesagt, ja, der Gemauschel sofort, der kommt aus super reichem Haus, während alle anderen kommen ja auf jeden Fall aus sehr ärmlichen oder sogar zerrütteten
Verhältnissen. Das fand ich übrigens sehr spannend.
Ja, so. Genau, aber so richtig gemacht wird damit ja noch nichts, sondern es ist halt einfach nur, okay, der kommt aus reichem Haus, der sieht super aus.
Genau.
Und Model, damit müssen ja alle Frauen ihm zu Füßen gelegen haben, so in die Richtung und hatte. Und aber da kommt dann halt seine tragische Superkraft ins Spiel und das wird zu viel machen wollen. Da wird das halt gemacht und es wird halt in einem kurzen Moment nur gezeigt. Und da hat er halt nicht so viel. Und es ist schon fast bezeichnend, dass die Figur am häufigsten, wenn man ihn sieht, steht er gerade in der Küche und wäscht ab und hört Musik. Also er hat halt noch nicht so viel zu machen, aber das passt halt.
Ja, ich glaube, dann haben wir sie alle durch und ich würde sagen, wir machen jetzt vielleicht ein kurzes Fazit und gehen dann mal so ein bisschen in so einen Spoiler-Bereich, weil dann können wir nochmal über die einzelnen Kräfte sprechen und auch tatsächlich über die paar Verbindungen, die es halt zum großen X-Men-Universum dann doch in diesem Film gibt und auch ja sehr deutlich angedeutet werden. Deswegen, Björn, was würdest du dem Film geben und was wäre vielleicht so ein...
Also ich würde ihm nicht nur, sondern ich gebe ihm 3 Sterne. Ja. Die habe ich auch in der Filmstaatskritik gegeben, wo ihr das auch nochmal detailliert nachlesen könnt. Aber so kurz, mich hat wirklich wir haben jetzt auch sehr ausführlich über den kompletten Cast geschwärmt. Also das ist wirklich eine starke Besetzung, interessante Figuren mit viel Potenzial und tolle Momente, wenn es um diese Teenager-Gefühle geht. Und der ganze Horrorkram ist halt einfach sehr lahm geworden. Mhm. Ich hätte gerne mehr davon gesehen, werden wir nie bekommen, aber ist so für einen einmaligen Schauen ist das ein ganz, ganz netter Film, nichts Weltbewegendes. Ja.
Ich würde 2,5 geben. Also ich finde es so schade, weil man merkt, diesem Film halt an, da steckt halt unglaublich viel Potenzial drin. Und wie wir jetzt schon, glaube ich, durchsickern haben lassen, die Darsteller sind wirklich großartig und ich gebe dir da auch vollkommen, ich hätte auch gern mehr von denen gesehen, aber so, da fehlt halt so das gewisse Etwas und wie gesagt, gerade diese verspielte Chance mit diesem Setting und auch mit diesen ganzen Albträumen und Ängsten, denen sie sich konfrontiert sehen, das finde ich, hätte man noch viel besser auch, und das glaube ich, hätte man auch gut in Einklang bringen können mit dieser ganzen Teenie-Geschichte, weil dann wäre es halt so eine sehr krasse Coming-of-Age-Story geworden, die wirklich was mit Substanz erzählt hätte, wo du auch so im Kino gesessen hättest und gedacht hättest, okay, wow, ich gucke gerade einen X-Men-Film, gucke ich wirklich einen X-Men-Film und nicht irgendwie was ganz anderes. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, es ist schade, dass das nicht irgendwie so durchgeklungen ist.
Ja, also es hat ja auch einen Grund, dass sie das X-Men aus dem Titel rausgelassen haben, dass er wirklich offiziell nur den New Mutants heißt. Was du sagst, das stimmt. Und dazu vielleicht auch nochmal so wirklich für die Leute da draußen, wer hier einen Horrorfilm erwartet, der wird nicht auf seine Kosten kommen, sondern das macht das halt vorher bewusst. Es wurde viel im Vorfeld jetzt drüber geredet, dass das der Mutanten, dass der Horrorfilm ist. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also wer einen Horrorfilm erwartet, der wird eher mit einer Enttäuschung aus dem Kino rausgehen. Absolut, wer jetzt denkt, ich schaue mir einen neuen Gruselfilm an. Ich glaube, da gibt es momentan andere Alternativen.
Okay, so, damit, ihr Lieben da draußen, wenn ihr jetzt ins Kino gehen wollt, ohne Spoiler, dann verabschieden wir uns jetzt schon mal von euch. Für alle, die einfach darauf brennen, okay, was hat dieser Film noch so zu bieten, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, das kommt jetzt. Deswegen, Spoiler. Wir werden jetzt sehr spoilerlastig über The New Mutants sprechen. Und ich weiß gar nicht, wo wir da am besten an. Vielleicht fangen wir mit der Essex Corporation an und der mysteriösen Ankündigung, die ja dahinter steckt. Weil, wie wir ja dann im Verlauf des Films merken, untersteht Dr. Reyes dieser Essex Company. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in diesem neuen X-Men-Film auf diese Essex Corporation irgendwie stoßen. Ich meine, es war die Post-Credit-Scene von X-Men Apocalypse.
Nee, also am Ende von Logan ist auf jeden Fall wird sie ja groß.
Ja, es gibt ja noch in
stimmt, eben X-Men Apocalypse, stimmt. Ja,
genau, da holt doch jemand mit so einem Koffer die DNA auch von Wolverine und sowas recht, ab und packt da, und dieser Koffer geht zu und dann siehst du halt auch irgendwie Essex. Und für alle da draußen, die Essex Corporation ist in den Comics sehr stark verbunden mit Mr. Sinister, einem so der großen Big Bads der X-Men-Reihe, wo ja auch da damals nach Apocalypse, glaube ich, schon gemutmaßt wurde, ob das quasi auch so der große Schurke für den Logan-Film werden könnte. Da machen sie ja auch nur diese Andeutung dann mit dieser Anstalt aus der X-23, ja, dann kommt Daphne Keen, die ja die junge X-Men, Wolverine-Mutantin da quasi spielt. Wie fandst du das, dass sie jetzt diese Essex Corporation da irgendwie so mit eingebunden haben?
Ja, es ist, muss man auch sagen, so marginal oder so leicht eingebunden, dass es jetzt eigentlich, wenn man da jetzt nicht tief drin steckt, egal ist. Also kann man das auch übersehen. Da ist halt einfach irgendeine fiese Organisation im Hintergrund. Ja. Und so ist es per se halt eine. Man sieht, dass da war schon ein Plan dahinter, da mehr draus zu machen, weil wir sind jetzt im Spoiler-Teil am Ende, erwischen die neuen Mutanten, kommen natürlich aus dieser Anstalt raus. Und wo würden sie sich jetzt hinmachen? Und vor allem wird ja auch die Essex Corporation versuchen, sie wieder einzufangen. Genau, also da würde der zweite Teil ja jetzt wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Und dann würde man, denke ich, wäre der Plan gewesen, die deutliche Brücke zu halt Logan the Wolverine zum Beispiel zu schlagen, weil da sind ja noch mehr Kinder da draußen unterwegs. Genau, nämlich, wie wir ja am Ende von Wolverine, von Logan sehen, bildet sich ja diese ganze Gemeinschaft der Kinder, die ja auch aus einer anderen Einrichtung der Essex, von Essex abgehauen sind. Auf die wird auch im Film verwiesen kurz, dass es diese andere Einrichtung gibt. Die sieht nämlich Danny mit ihren Kräften kurz.
Genau, und das ist ja auch quasi irgendwie so die gleiche Szene,
Sie haben die Szene, glaube ich, einfach genommen. Sie haben das nicht neu gedreht, sondern sie haben einfach die Szene genommen.
Und die zweite Anspielung ist ja auch jetzt in The New Mutants der Friedhof in der Anstalt. Den sehen wir ab und zu mal kurz und da sind ja echt zig Grabsteine, wo dann aber wirklich nur 123, 124 halt Zahlen draufstehen und wo dann halt merkst, okay, gut, also offensichtlich sind hier schon mehrere Leute gewesen.
Da ist ja auch, also das ist auch ein Spoiler-Teil, deswegen, also das Ziel ist ja, die werden ja nicht, wie sie am Anfang glauben, hier in der Anstalt, wird ihnen nicht geholfen, ihre Kräfte zu kontrollieren, damit sie raus in die Welt kommen, sondern die Essex Corporation will sie benutzen, will sie haben und will sie quasi, ob sie jetzt Soldatenkiller oder was sie genau vorhaben, will sie einsetzen. Und wer dafür halt nicht geeignet ist, weil man sagt, der ist zu mächtig, dass man den nicht kontrollieren kann, die Kräfte, der wird halt getötet. Und das ist ja auch der Plan, wo man dann auch sieht, auf welcher Seite Dr. Reyes dann halt steht, weil sie diesen Befehl dann ohne groß zögern umsetzt, dass sie Danny, weil die zu mächtig ist, töten soll.
Und das finde ich so schade, so, weil, wie gesagt, und jetzt kommen wir wieder in dieses Schwärmen, so dass wir gerne einen zweiten und einen dritten Teil irgendwie gesehen hätten, weil so dieser Aspekt, weil wir haben ja, klar, wir haben ja Charles Xaviers Schule für die Mutanten, wo die halt ordentlich unterrichtet werden, wo sie ja ihre Fähigkeiten fürs Gute einsetzen sollen. So. Und jetzt so quasi mal so das Gegenprogramm dazu, dass wir halt wirklich was haben, so, okay, die werden zu Killern ausgebildet. Wenn ich mir vorstelle, wenn so ein zweiter Teil halt wirklich so, wenn sie gegen Gleichaltrige irgendwie kämpfen müssen, die aber so schon gebrainwashed sind, dass sie dann,
ach, ja, also ich weiß nicht, es ist bisher noch nicht durchgesickert, wie die Originalpläne für die Trilogie waren. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen fantasiert, und das können wir ja hier an dieser Stelle mit dem Platz, kann man sich ja wirklich mal überlegen, also was würde jetzt auf dieses Ende folgen? Natürlich gehen die jetzt erstmal raus und erkunden diese Welt, von der sie ja sehr abgeschirmt jetzt eine Zeit lang gelebt haben. Und gleichzeitig weiß die Essex Corporation schon, die sind abgehauen. Das ganze Ding war ja videoüberwacht und das bekommt man dann ja mit, auch aus der Ferne gesteuert. Also werden die schon auf jeden Fall Jagd machen. Es wird eine Konfrontation kommen. Und normalerweise ist dann ja so ein zweiter Teil so eher in die Richtung von der Trilogie, die bekommen eins auf die Mütze. Von ihren teilweise Gleichaltrigen. Ein reizvolles Szenario, das du gesagt hast, dass sie dann plötzlich gegen Jugendliche kämpfen müssen, dann ja auch Skrupel überwinden müssen, die sie da vielleicht haben, weil sie vielleicht ja sogar töten müssen, um sich zu verteidigen.
In der Post-Credit-Scene treffen sie dann auf James McAvoy
Und dann wäre dann das Ende vom zweiten Teil? Sie wissen ja, es gibt da diese guten X-Men da draußen und es kommt ja rüber, dass sie aufschauen zu denen als Helden und es kommt ja kurz auch, wird der Traum erwähnt, vielleicht werden wir selbst mal X-Men, wenn wir hier durch sind mit der Schule. Also, was wäre das Ding? Sie würden sich an die X-Men am Ende zur Hilfe weiten und dann wäre halt der dritte Teil, weil das ist ja bisher in dem ganzen X-Men-Universum, wird ja auch nie mehr geklärt, weil das X-Men-Universum ist beendet, ist ja auch nicht so raus, weiß Charles Xavier und so, was da vor sich geht in dieser Essex Corporation, was das da nochmal diese andere Kraft gibt. Und dann hätte man sich richtig vorstellen können, dass der große Abschluss, der dritte Teil, wäre dann halt der große Krieg gewesen, halt von den beiden Fraktionen. Also, jetzt mal so gesponnen, weiß nicht, ob das der Originalplan war, weil dieser dritte Teil wäre dann definitiv nicht mehr in Jugend
mit einem kleinen Budget. Nach allem, was wir von Josh Boone und seinen Drehbuchkünsten wissen, wahrscheinlich nicht, aber wenn jemand da draußen irgendwen kennt, sie schickt ihn in unseren Podcast. Björn und ich bieten uns gerne als Story-Unterstützer
an. Also ich möchte nicht die Drehbuchkünste von Josh Boone jetzt, weil das, was er bisher gemacht hat, ist ja
wir können Impulse geben,
gut. Björn. Ja, und ich, wie gesagt, die Vision, die jetzt auch da ist, die hat ja das Potenzial und deswegen, und es ist ja nicht komplett seine Vision. Also es gab ja genug Einflüsse. Also er hat ja nicht alles rausgestrichen, was die dutzenden anderen Autoren ihm da reingebracht haben. Und wie gesagt, seine ursprüngliche Trilogie war ja sowieso in den 80ern und die wäre dann nochmal anders gewesen. Dieses ganze Essex-Zeug, denke ich, kam dann erst ganz am Ende rein mit der Logan-Geschichte, dass dann halt der Logan-Autor dazu kam und gesagt hat, wir knüpfen das jetzt bei uns an. Und dann war das halt einfach der logische Anknüpfungspunkt. Deswegen glaube ich, das war vielleicht auch noch ursprünglich, war seine Idee sicher anders. Aber so wie man jetzt halt denkt, wenn es jetzt jemand doch noch weitermachen würde, und entsprechend natürlich das Budget zur Verfügung stehen würde, glaube ich, das wäre eine Richtung, in die man halt gehen könnte. Absolut, und das wäre eine definitiv super reizvolle Richtung, die halt das alles dann auch wirklich so zusammenfindet. Und das wäre dann halt X-Men Endgame am Ende. in dem halt alles zusammenläuft. Also es ist Potenzial da, aber wird nicht gemacht und das ist, da würde ich nämlich dann eher sagen, wenn man, also Josh Boones Drehbuchkünste, du hast vorhin gemeint, vielleicht ist er auch Horror nicht so gut, da hoffe ich ja per se, dass es noch in andere Richtung geht, weil er macht ja gerade ganz, ganz viele Stephen King-Adaptionen. Und eine kommt ja schon sehr nah, die Stand-Serie, die ist ja schon gedreht. Übrigens mit Henry Saga, der hier mitspielt, auch in der Hauptrolle. Und da hoffe ich mal zumindest, dass er zeigt, dass er nicht nur ein Riesenhorror-Fan ist, was er ist, sondern das auch wirklich schreiben kann.
Also der erste Trailer sah schon mal nicht schlecht aus jetzt zu The Stand. Also,
Aber was er definitiv hier in dem Film jetzt nicht so gut macht, worüber wir nicht geredet haben, ist Action inszeniert. Das Finale ist, das ist auch
antiklimaktisch ohne Ende. Also sagen wir es mal so.
Also das passt auch wirklich gar nicht zum Film. Frage ich mich sehr, ob das wirklich seine Idee war oder dann doch irgendwie jemand anderes reingebracht hat, weil es wirkt so, wir haben einen Superheldenfilm und Superhelden-Comicfilm, die brauchen einfach die große Finalschlacht, die ist einfach Standard, also müssen wir die jetzt machen und auch wenn wir hier nur ein Kammerspiel haben mit 6 Figuren, dann brauchen wir halt jetzt einfach den Riesenbären, der hier reinkommt und jetzt dürfen alle nochmal ihre Superheldenkräfte auspacken und nacheinander einmal kurz mit ihren Kräften gegen den Bären kämpfen, dann verstehen wir alle, okay, das reicht nicht, keiner von denen kann es und dann muss endlich auch Danny erkennen, dass sie ihre Superheldenkraft hat und das war ein so einfallsloses Abklappern, aber dann halt auch noch so langweilig visualisiert und auch teilweise mit nicht ganz guten CGI-Effekten, wo dann doch am Budget gespart wurde.
Ja, das habe ich auch gedacht. So, vor allem, ich habe die ganze Zeit gedacht, so während du den Film guckst, du siehst ja nie so zu 100% so wirklich so, okay, was sind jetzt so wirklich so ihre Fähigkeiten? Also wir haben jetzt können wir ja mal durchgehen, also wir haben Sam Cannonball, der sich offensichtlich so schnell durch die Gegend schießen kann, dass er halt wie so eine Kanonenkugel irgendwie unkontrolliert durch die Gegend ballert. Dann haben wir Roberto Sunspot, der heißer wird als die Sonne, weswegen auch ja dann die tragische Geschichte ist, dass er in Erregung quasi dann auch seine erste Freundin beim Küssen quasi verbrannt hat. Wir haben Magic Iliana, die durch ihre ganzen Erlebnisse sich in so eine Zwischenwelt irgendwie geflüchtet hat, in der sie auf einmal so einen mega krassen Winter Soldier Arm bekommt, wo sie dann noch so ein Zauberschwert schwingt und ihre Handpuppe wird auch noch zu einem richtigen Drachen und was weiß ich nicht. Dann haben wir Rain Wolfsbane. Sie wird quasi zum Schattenwolf. Da hatte ich auch das Gefühl, wenn sie dann dieser Wolf war, dann war es tatsächlich irgendwie eins der Tiere aus Game of Thrones.
Ist auch die einzige, ist die Kraft hier, die man, glaube ich, schon relativ, also das ist das Einzige, die man sehr früh erkennt.
Genau.
Dass das halt,
Und habe ich jetzt noch, und dann haben wir Danny, wo ja lange, lange nicht klar ist, was sie dann irgendwie für Fähigkeiten hat und am Ende, also so als Zuschauer, der da aufmerksam aufpasst, merkt man schon, okay, sie lässt halt quasi die Urängste der anderen real werden. Und du hast den Bären schon angesprochen. Dieser Bär wird auch in einer großen indianischen Weisheit am Anfang und am Ende nochmal erwähnt, dass es wohl ihr Vater erzählte, die Geschichte von den zwei Bären, die in uns leben. Und je nachdem, welchen Bären man davon füttert, ist es ein guter Bär oder ein böser. Es war irgendwie immer ein bisschen merkwürdig. Und am Ende kämpft sie halt gegen diesen großen Dämonenbären. Und ja, wie du schon gesagt hast, also jeder darf mal gegenkloppen. Anya Taylor-Joy hat dabei noch, glaube ich, die meiste Freude, weil sie da so ein bisschen, es hat mich auch bei ihr so ein bisschen an Zack Snyder Sucker Punch erinnert.
Ja,
so,
genau, das war auch kurze Assoziation, die ich auch hatte.
So diese taffe Frau, die da mit Schwert und Zauberkraft irgendwie gegen so ein Riesenmonster kämpft. Und ich fand auch gerade so, denn so, es war halt wirklich so antiklimaktisch ohne Ende, wenn Danny dann halt erkennt, okay, nur sie kann gegen diesen Bären kämpfen, weil dieser Bär quasi von ihr kommt. Und dann gefühlt wie bei so einem Hund so, stopp. Sitz und dann streichelt sie ihn irgendwie und dann ist er weg. So, das ist,
es war halt, man hat halt nur auf diesen Moment gewartet. Es gibt in diesem Showdown auch wieder, und da zeigt es ja wieder das Talent von Josh Boone, es gibt die kurzen Momente, also wenn halt gerade, es geht ja drum, dass also Danny ist ja bewusstlos zum Start des ganzen Showdowns, weil sie halt vorher Dr. Reyes versucht hat, sie umzubringen und also einzuschläfern, wirklich wortwörtlich. Und dann ist sie halt bewusstlos und da gibt es diese Momente, wo halt gerade dadurch, dass sich diese Beziehung aufgebaut hat zu Rain und von ihr, wo die sich halt am Anfang die ganze Zeit noch um sie sorgt und es erstmal auch darum geht, Danny in Sicherheit zu bringen. Diese kurzen Momente, da sind wieder auch dank der Darsteller ein paar Dinge, wo man denkt, das macht schon Sinn, warum ihr das da jetzt noch dran gemacht habt, aber im Wesentlichen wartet man die ganze Zeit nur drauf, wer darf jetzt als nächstes kurz die Kräfte mal zeigen und scheitern und wann kommen wir endlich zu dem Moment, wo sie aufwacht und dann halt kurz dahin zu gehen und das zu beenden Und dann sind wir da jetzt entlassen. Was diese, ja, das genau. Ding. Ja, das, ja. Es fühlt sich dann wirklich so an. Also es geht auch zum Glück, der Film ja nicht so lang. Es geht jetzt auch nicht überlang. Mhm. Also wenn der Showdown irgendwie noch länger gewesen wäre, dann hätte wär's man, dann, dann wäre es ja. Definitiv ermüdend auch gewesen. Und dann hätte es auch den Gesamtfilm deutlich nach unten gedrückt. So ist es halt einfach so ein überflüssiges. Es fühlt sich an wie die Pflichterfüllung. Ich habe es eingangs gesagt. Ja, ja. Irgendjemand saß da, ey, Comic, Superhelden-Comic-Verfilmung, die haben immer einen großen Showdown. Genau. Kann doch jetzt nicht sein, dass die einfach nur Dr. Reyes ausschalten und die Wahrheit erkennen und abhauen aus dem Ding. Sondern da brauchen wir jetzt einfach noch mal 10 Minuten Action. Komm, mach was.
Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Und wie gesagt, es fügt sich halt nicht so in dieses Gesamtbild von dem Film ein. Aber gut, wie du schon sagtest, es ist schnell auch wieder vorbei und ein paar interessante Szenen sind ja trotz allem irgendwie in dem Ganzen verwurzelt. Aber ja, das ist jetzt nicht so das, weswegen man diesen Film guckt, weil man auf krasse Action wartet oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube, damit haben wir noch irgendwas vergessen, was wir spoilermäßig irgendwie noch...
Haben wir
alles
Spoiler-Themen
noch gedeckt? Ich glaube, wir haben euch jetzt alles auch noch verraten. Also für die, die die Spoilerwarnung vorhin nicht gehört habt, es tut mir leid. ja, damit sind wir, glaube ich, durch. The New Mutants startet heute. Also wenn ich versuche, das jetzt schnell zu schneiden hier, damit ihr es jetzt noch heute hören könnt, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr heute Abend noch ins Kino geht. Der Film läuft im Kino. Ich habe mir bei dem Film so ein bisschen überlegt, wir haben ja jetzt so gerade so eine interessante Diskussion auch mit Disneys Mulan. Und Mulan ist ja jetzt nur auf Disney Plus und es war ja hier auch bei The New Mutants, gab es ja immer mal wieder irgendwie so die Überlegung, na, wird der überhaupt noch ins Kino kommen, kommt er am Ende nur auf Disney Plus. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, würde ich mir irgendwie denken, okay, ich hätte lieber Mulan im Kino gesehen und The New Mutants einfach auf Disney Plus. Wie siehst du das?
Ja, ne, natürlich wäre das definitiv der interessantere Weg, ich glaube aber, dass Disney, nachdem sie das geerbt haben, schnell festgestellt haben, dass es nichts ist, was sie auf Disney Plus packen wollen. Weil wir haben es ja, du hast es ja
nicht selbst ganz gesagt, kinderfreundlich,
diese Hintergrundgeschichten der Figuren sind, auch wenn sie nur sehr angedeutet werden und sehr kurz, doch sehr drastisch. Die Horror-Idee, das ist, glaube ich, nicht das, wie Disney einfach diesen Streaming-Dienst positionieren will und im Markt sehen will, dass das da läuft. Ich glaube, dass das der Hauptgrund war und dass sie halt jetzt einfach sagen, wir hauen das jetzt raus. Also Disney kann ja mit dem Film nicht viel falsch machen. Ja. Sie können ja kaum Geld verlieren. Ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, da ist jetzt keine große Werbekampagne dahinter. Das wäre das Geld, das Disney halt investieren würde. Alles vorher, die Produktion, so hat Disney ja nicht gezahlt. Das hat ja alles noch Fox gezahlt. Disney hat auch kein Geld mehr für Nachdrehs und so ausgegeben, weil die keinen Sinn mehr gemacht hätten. Also geht Disney im Endeffekt mit einem sehr, sehr kleinen Investment da rein. Ein bisschen Marketingarbeit, letzte Sachen am Film oder so. Und dann läuft er halt. Und im Zweifelsfall schreiben sie das ab. Wahrscheinlich nehmen sie noch ein bisschen Geld mit. Und deswegen haben sie dann gedacht, okay, gerade den bringen wir jetzt einfach in die Kinos, weil bevor wir den jetzt anfangen, den dann irgendwen nochmal zu verhökern, was dann auch schwierig ist. Es gibt ja auch, glaube ich, das kommt auch noch dazu zur Disney Plus Sache. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da sind wir nochmal bei dem Dings, das Josh Boone nach dem einen vielleicht Macht hatte. Er hat zumindest behauptet, dass er in seinem Vertrag eine Klausel drinstehen hat, dass ein Kinostart garantiert wäre für den Film, was halt auch noch dazu gehört. Was keine komplett ungewöhnliche Klausel ist. Es gibt einige Regisseure, die haben, aber doch eher ungewöhnlich für jemanden auf dem Level von Josh Boone zu dem Zeitpunkt und auch selbst auf dem jetzigen Zeitpunkt noch, weil das ist eher so eine Klausel, die Christopher Nolan, Quentin Tarantino und Steven Spielberg sich in die Verträge schreiben lassen, dass sie da zumindest drüber entscheiden dürfen, wenn ihr Film woanders hinkommt mittlerweile. Also das kann natürlich auch einfach eine Rolle gespielt haben, dass das sowieso damit weg war. Aber ich glaube auch, so Disney sieht ihn nicht bei Disney Plus. Wenn sie ihn anfangen, zu einem anderen Streamingdienst in den USA haben, der passende wäre Hulu zu machen, dann müssen sie sich plötzlich wieder darum kümmern, was machen wir im Rest der Welt damit, weil der ist halt nur in den USA. Das zu Netflix oder Amazon zu verkaufen und damit aus der Hand zu geben,
Ist ja auch nicht mehr so gewollt.
Ne? Will man dann vielleicht auch nicht unbedingt. Ja. Und deswegen ist das Kino einfach auch da die einfachste Möglichkeit. Und wir sind im Moment ja auch froh über jeden Film, ins Kino kommt. Und auch wenn es jetzt am Ende wieder wir eher ein bisschen negative Aspekte bezeichnet gehabt haben, es ist absolut okay. Also den kann man sich wirklich anschauen. Mhm. Es gibt auch schon deutlich schlechtere X-Men-Filme.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl sehr, sehr wahr.
Von vielen Leuten geschaut wurden. Also deswegen ist es jetzt nicht, ist definitiv kein Desaster. Ich finde ihn persönlich sogar ganz ordentlich und hat viele Spuren von deutlich mehr drin.
Ja, genau. Perfekt. Damit habt ihr es nochmal als kleinen Abschluss. Björn, vielen lieben Dank. War ein tolles Gespräch mit dir hier über The New Mutants.
Danke für die Einladung.
Ich danke euch da draußen, dass ihr so lange auf diesen Podcast jetzt gewartet habt, weil es ja nicht wie üblich da, aber ich werde ihn jetzt schnell zusammenhacken, dann habt ihr ihn. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss mich auch nochmal bei allen überhaupt bedanken, weil wir haben letztens die 30.000 Abonnenten Marke geknackt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Also all ihr 30.000 Menschen, die uns wöchentlich hört, das freut uns natürlich sehr und es gibt uns auch immer so ein bisschen die Bestätigung, dass das, was wir hier Woche für Woche machen, auch wirklich irgendwie ankommt. Wie gesagt, es freut uns sehr, wenn ihr da weitere Kritikpunkte habt, Anmerkungen, Lob oder Vorschläge, was wir mal irgendwie besprechen sollten, dann einfach E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Dann bekommen wir eure ganzen Zuschriften. Wir freuen uns darüber immer sehr. Und damit höre ich jetzt auf zu sammeln. Vielen Dank nochmal an alle. Wir sehen uns nicht nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, geht ins Kino und bis bald. Ciao, ciao.